Hallo, es ist so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich wünsche dir ein frohes, neues Jahr. Es ist so schön, dass du da bist und wir hier mit Happy, Holy and Confident in ein neues, inspiriertes, begeistertes Jahr starten können. Und ich hoffe, du bist gut reingekommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ich freue mich so sehr, heute mit dir ein Interview zu teilen, das eins meiner All-Time-Favorite-Interviews, glaube ich, ist. Und zwar ist es ein Gespräch mit Denise Schindler. Und Denise hatte, als sie 2 Jahre alt war, einen Unfall, wobei sie ihr Bein verloren hat und seitdem eine Unterschenkelprothese trägt. Und heute ist sie unter anderem Weltmeisterin in den Paralympics im Fahrradfahren. Und Denise ist eine so unglaublich inspirierende, kraftvolle Frau, die ein solches Mindset hat und so klar ist. Und es war wirklich dieses Gespräch, es hat mich so inspiriert, berührt und es war wirklich so, ich freue mich einfach so sehr, es jetzt mit dir teilen zu können. Ich hoffe, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen wirst. Es geht unter anderem darum, wie wir weitermachen können, wenn wir glauben, aufgeben zu müssen. Es geht darum, wie wir uns nicht von den äußeren Umständen abhängig machen für das, was wir im Inneren erreichen wollen. Und wie wir auch mit schwierigen Situationen umgehen können, die uns vielleicht manchmal im Außen begegnen. Es geht ganz viel um Kommunikation, wie wir aus der eigenen Opferrolle rauskommen und in die eigene Schöpferkraft zurückfinden. Und ja, es ist wirklich ein richtig schönes, richtig inspirierendes Gespräch. Nimm dir was zum Schreiben mit, mach dir Notizen und lade dich hier auf, ja, mit diesen tollen, tollen Inspirationen von Denise. Und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du am Ende bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, und unter dem Post von heute deine Gedanken dalässt, deine Erkenntnisse dalässt. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Denise. Ich freue mich so sehr, heute eine so inspirierende, faszinierende Frau hier im Podcast zu haben. Denise, so schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch riesig, Laura.
Wie geht's dir? Wie ist dein Tag heute? Wo steckst du gerade? Hol uns mal ab in dein Leben.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir gerade Bonuspunkte sammle, aber ich bin gerade auf Mallorca, genieße jetzt mindestens 2-stellige Temperaturen, es ist auch nicht super warm, aber ein bisschen mehr Sonne und bin tatsächlich mit dem Fahrrad hier, genieße jetzt so tatsächlich meine ersten längeren Ausfahrten wieder nach einer längeren Pause nach Togo und versuche wieder so ein bisschen in den Rhythmus reinzukommen und mache sehr viel Sport gerade. Nehme mir auch zu viel Zeit für mich, arbeite auch von hier aus, aber es tut mir sehr, sehr gut gerade, auch vor allem die Sonne.
Das glaube ich. Wir sind heute Morgen aufgewacht und wir haben so eine große Glasfront auf die Terrasse und wir saßen so am Frühstückstisch und haben so rausgeguckt und es war wirklich so, es war so grau, es war so Schnee, Regen, so Sturm, eklig einfach nur. Deswegen, ich freue mich für dich, dass es bei dir gerade ein bisschen schöner ist. Schick uns gerne ein bisschen Sonne nach Berlin. Schön. Denise, du hast gerade gesagt, du bist gerade mit dem Fahrrad unterwegs. Was bedeutet für dich das Fahrradfahren? Oder was hat das Fahrradfahren in deinem Leben verändert?
Fahrradfahren ist für mich persönlich schon so ein bisschen der Inbegriff von Freiheit. Also es hat mir sehr viel ermöglicht. Es hat mir sehr viel Selbstvertrauen geschenkt in meinem Leben und mit dem Fahrrad schaffe ich irgendwie so alles gefühlt. Komme überall hin, kann jeden Berg hochfahren, kann so weit fahren, wie ich möchte. Gut, nach der längeren Pause ist es dann doch ein bisschen anstrengend, weil man nicht mehr ganz im Training ist. Aber ja, das Fahrradfahren ist für mich tatsächlich Freiheit.
Total schön. Wann ist es in dein Leben gekommen? Wann hast du angefangen, Fahrrad zu fahren? Und auch dann zu sagen, ich mache das professionell?
Es fing an, als ich 18 war. Ich habe zu meiner Abiturzeit immer nebenbei in einem Fitnessstudio gearbeitet, die Leute eingecheckt und in allen schön zugeschaut, wie die am Stepper standen und trainiert haben und selber gar nichts gemacht zu der Zeit. und irgendwann muss sagen, habe ich dann, also ich habe mit 17 aufgehört zum Rauchen, hatte eine frühe Karriere und dann habe ich ja eben im Fitnessstudio gearbeitet und dann habe ich, ja okay, dann können wir mal einen Vertrag machen und habe in dem Fitnessstudio angefangen und habe dann irgendwann Spinning entdeckt. Das war damals ja noch total in und vogue und die eine Stunde, wo hinten in dem dunklen Raum so das Licht ausgeht und dann die laute Musik rauskommt und danach kommen alle schwitzend raus. Und da habe ich mal mitgemacht. Und das war wirklich der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat. Also da hat sich was bei mir geändert. Das hat mir Spaß gemacht. Das war, da ist so eine richtige, das Feuer hat angefangen zu brennen. Und das war eigentlich der Moment, wo ich zum Radfahren angefangen habe und wo ich auch nie wieder aufgehört habe. Und sehr lustig, weil es dann natürlich nicht ein klassisches Fahrrad war, mit dem du draußen rumfährst. Aber das war so die Geburtsstunde meiner Liebe zum Radfahren.
Wahnsinn. Hättest du dir damals vorstellen können, dass das auch zu deinem Beruf wird?
Nein, ich bin da ein bisschen wie Schneewittchen reingestolpert. Also das war, ich habe da nie einen Plan verfolgt im Sinne von, ich möchte mal Weltmeisterin werden und zu den Paralympics, sondern ich habe was gefunden, das ich geliebt habe und das meine Leidenschaft geworden ist. Und ich bin davon überzeugt, wenn man etwas hat, dass wenn man etwas brennt, ja, und das gefunden hat, dann entstehen eben diese Wege. Und ich bin natürlich dann sehr eifrig gewesen und habe dann eins nach dem anderen gemacht und aber der Weg hat sich sozusagen ein bisschen selbst gefunden und ich bin dann gefragt worden, ob ich nicht Rennen fahren möchte und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Schlüssel, um erfolgreich im Leben zu sein, wenn man etwas macht, was für das man brennt, entstehen auch ganz viele Wege. Irgendwann braucht man dann auch Ziele, ne, um dann auch durch die schweren Zeiten zu gehen, aber es entsteht dadurch ganz viel. Und es war als Kind nie mein Traum, Weltmeisterin zu werden. Also ich war so weit weg vom Sport, es ist einfach durch die Leidenschaft gekommen. Und dadurch ist dann heute dieser Baum an verrückten Sachen, die ich gemacht habe, entstanden.
Was hast du gedacht als Kind, was du werden würdest?
Ich wollte Designerin werden, zwischendrin mal Archäologin, ganz, ganz schrecklich gewesen, eine Katastrophe. Und meine Eltern wollten ganz gerne, dass ich Bankkauffrau werde. Also ich habe ein gutes BWL-Verständnis, aber ich glaube, ich habe andere Stärken.
Krass.
Ja, also ganz andere Richtung tatsächlich.
Und als du dann damals gefragt worden bist, wie alt warst du dann, als du gefragt worden bist, ob du dir vorstellen könntest, auch Rennen zu fahren?
Das war tatsächlich so mit 22, 23.
Okay,
also da so war ich schon vier, fünf Jahre unterwegs. Genau, bin tatsächlich sehr viel mit Jungs gefahren, bin dann schon auf dem richtigen Fahrrad gefahren, habe ganz viel Transalps gemacht, also von in Deutschland angefangen loszuradeln und dann irgendwann am Gardasee ankommen, über ein paar Berge, nennen sich Alpen, zu fahren. Und das bin ich halt immer mit Jungs gefahren oder halt mit normalen Menschen mit zwei Beinen, in Anführungszeichen. Und am Anfang habe ich das ja auch immer noch versteckt. Also viele wussten dann zum Beispiel nicht, wenn die mit mir unterwegs waren, dass ich eine Prothese habe. Die haben zwar irgendwie gesehen, die geht vielleicht nicht ganz rund oder die humpelt ein bisschen, aber ich habe damals, ganz am Anfang, das hat sich dann irgendwann gewandelt, Gott sei Dank, habe ich das ja immer noch kaschiert und verdeckt und bin mit langen Hosen gefahren und so. Und trotz irgendwie 20, 25, 30 Grad zum Teil, wenn es dann Hochsommer war. Und irgendwann habe ich aber dazu auch immer mehr gestanden und dann bin ich tatsächlich entdeckt worden, in Anführungszeichen, also gefragt worden, ob ich Rennen fahren möchte.
Und der Grund, dass du die Prothese versteckt hast, was war für dich der Grund, wovor hattest du Angst?
Ich glaube, der ist einfach von meinem Weg gekommen, also Kindheit, Teenagerzeit, ich bin ja als Kind groß geworden, das behindert ist. Ich hatte meinen Unfall mit 2 Jahren und dann bin ich am Bayerischen Dorf dann später groß geworden. Wir sind ja aus dem Osten raus, kurz nach meinem Unfall und bin dann am Bayerischen Dorf groß geworden. Und da war ich halt immer so anders, ne? Also du bist irgendwie behindert, du bist kommst auch nicht aus Bayern selber. Also ich hatte keinen sächsischen Dialekt, ich habe extrem Hochdeutsch gesprochen, aber damit fällst du schon auf, wenn du am Dorf groß wirst. Und dann willst du als Kind halt einfach normal sein. Du möchtest einfach reinpassen, du möchtest in die Standards passen und du willst auch nicht, dass es immer jedem sofort auffällt. Und dann bin ich halt so eine Meisterin des Kaschierens geworden. Also ich habe das halt immer super versteckt und man hat es auch nicht unbedingt gleich gemerkt. Man hat schon gemerkt, die geht halt nicht rund oder da ist irgendwie was, die humpelt, ne? So. Aber man hat jetzt nicht unbedingt gleich drauf geschlossen, da fehlt ein Bild. Und da war ich ganz gut drin. Also ich habe das ganz gut versteckt und das habe ich dann natürlich auch erstmal im Sport versucht zu verstecken. Ich habe erst angefangen, am Anfang war ja da keine Fitness. Und es ist tatsächlich erst mit der Zeit und dem Selbstvertrauen, den ich auch durch den Sport bekommen habe, irgendwann sozusagen sind dann die Höhlen gefallen oder ich sag mal die Schutzmauer, die ich mir da schon aufgezogen habe. Ja.
Das heißt, als Kind hast du schon auch die Erfahrung dann gemacht, ausgeschlossen geworden zu sein aufgrund der Prothese?
Ich würde mal sagen, das kam immer so ein bisschen auf die Stufe an. Also ich finde, es hat sich zum Beispiel später sehr gewandelt. Also ich fand zum Beispiel im Kindergarten habe ich es gar nicht so erlebt. Mhm. Da war der Umgang mit der Prothese oder dass das so ist, ganz entspannt. Auch zum Beispiel in der Grundschule, wo ich sehr viel operiert worden bin, da bin ich auch ein Jahr komplett im Rollstuhl gesessen. Mhm. Umgang fand ich persönlich gar nicht. Also da ist es mir noch nicht so aufgefallen, dass ich anders bin. Was sich dann komplett geändert hat mit meinem Wechsel und meinem Übertritt zum Gymnasium. Ich war damals das einzige Mädchen, das dann aufs Gymnasium gegangen ist. Habe eigentlich alle meine Freundinnen verloren. Die sind alle zur Realschule gegangen. Und dann hast du auch gemerkt, du bist jetzt das Mädchen, das aufs Gymnasium geht. Dann warst du auch nicht mehr gewollt von deinen alten Freundinnen. Dann kommst du in eine neue Schule. Du kennst niemanden. Ja, die anderen drei Jungs sind in eine andere Klasse gekommen. Dann war ich noch Atheistin im bayerischen Dorf. Also so, ne, so, das ist auch so Stigma, aber. Und dann habe ich es erstmal so richtig gemerkt, du bist anders und habe das auch richtig zu spüren bekommen. Und das war dann für mich wirklich hart. Und das war auch das einzige Jahr, wo meinem Zeugnis drin stand, die stille, ruhige Schülerin. War ich nie, aber in dem Jahr, das hat wirklich was mit mir gemacht. Also das hat, ich habe so richtig gemerkt, du bist anders und du passt nicht in diese Norm und du bist halt nicht dieses, was man sein möchte. Man möchte blond sein, man möchte genau reinpassen, man möchte hübsch sein, man möchte jedem gefallen. Und dann fängst du heute an, das zu versuchen, ja. Und siehst du halt diese Schutzmauer hoch. Und bei mir waren es halt damals so Schlaghosen zu tragen. Das war damals total in so Buffalo-Schuhe. Und da konnte ich das halt super auch verstecken. Dann ist das nicht so aufgefallen. Und da musst du dich auch nicht immer erklären, ne? Also wenn du diese Schutzmauer heute auch hast, dann, wenn du jemanden kennenlernst oder wenn die dich sehen, dann musst du nicht erklären, warum hast du eine Prothese, was ist passiert, sondern es wird ja nicht gefragt. Und das war natürlich schon lange sehr viel Schutz, das ich mir da hochgezogen habe.
Krass. Also ich kann das so gut nachfühlen. Ich kann es wirklich einfach so gut nachfühlen, weil ich hatte auch einen Schulwechsel, genau als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin und auch dieses Gefühl, dann die Einzige da zu sein, die Neue zu sein, alle kennen sich und dann ja dieses Ausgeschlossenwerden, wie schmerzhaft das einfach natürlich auch ist für so ein kleines Kind, ne, was natürlich gar nicht versteht irgendwie, warum eigentlich auch. Und
ich glaube auch, mein Alltag war halt auch ganz anders. Weißt du, wenn andere Schulferien hatten, dann kam ich halt zu den Osterferien auch ins Krankenhaus und kam halt dann wieder zurück und kam halt auf Krücken zurück, ja. Und das war halt mein Alltag auch. Also ich wurde ja fast jedes Jahr zu der Zeit noch operiert und es ging schon noch so bis zur 7., 8. Klasse. Dann war Gott sei Dank irgendwann mal ein Ende in sich. Und ja, das ist dann auch, du kannst dann ja gar nicht rumtollen, weil du erstmal wieder so einen Reha-Prozess hast, bist erstmal wieder auf Krücken unterwegs, kannst dann auch nicht so mithalten und das merkst du schon, dass es dann du auch da einen ganz anderen Fokus hast als die anderen Kinder. Ich glaube, ich war dann halt auch vom Kopf schon mit ganz anderen Sachen beschäftigt, als das vielleicht meine Klassenkameraden waren, weil die eine ganz andere Kindheit hatten. Jetzt es unbeschwerter nennen möchte, aber es war definitiv anders bei mir.
Was hat dir Kraft gegeben in dieser Zeit? Was hat dich da vielleicht durchgetragen? Was hat dir, was hat dir Kraft gegeben?
Also ich glaube, indirekt haben mir meine Eltern sehr viel Kraft gegeben, auch wenn ich sie damals oft verflucht habe, weil sie sehr strenge Eltern waren und mich nie in Watte gepackt haben. Also sie haben mich immer streng erzogen und mir viel abverlangt und auch von mir viel verlangt. Also wenn ich zurückkam aus dem Krankenhaus, musste ich auch sofort wieder anpacken und im Haushalt mitarbeiten. Ja, egal, ob ich in Krücken war oder im Rollstuhl war, das war total egal meinen Eltern. Und sie haben mir aber damit eine Mentalität mitgegeben von, du musst für deine Sachen arbeiten, du musst was leisten und dir fällt nichts in den Schoß. Und das mochte ich damals natürlich gar nicht als Kind, ja, weil das ist ja nicht angenehm und das ist ja auch nicht bequem. Aber ich glaube, da haben sie mir sehr viel mitgegeben. Und was mir auch sehr viel Halt gegeben hat, war tatsächlich mein Hund. Also ich durfte mir das war eine sehr, sehr schwierige Operation, die anstand. Das wussten meine Eltern auch. Und da haben sie damals gesagt, das haben sie nicht oft gemacht. Aber damals haben sie gesagt, ich darf mir was wünschen. Und ich hatte damals zwei Wünsche, entweder einen Lerncomputer oder einen Hund. Und dann durfte ich mir das aussuchen. Und dann habe ich meinen Hund genommen. Und der hat dann auch das Jahr begleitet im Rollstuhl, als ich eine Knochenverlängerung gehabt habe und so. Und ich glaube, der hat mir schon viel Kraft gegeben. Also wenn mir zum Heulen zumute war, das war so ein rauer Dackel mit so langen Haaren und so Cocker Spaniel, so eine Mischung, so ein kleiner rauer Dackel, aber irgendwie die Haare und die Schlappern vom Cocker Spaniel. Und da sind schon einige Tränen in ihn reingeflossen. Und der war aber heute auch immer da, ne? Und der hat den Weg dann noch begleitet. Also ich glaube schon noch, dass zum Beispiel so Haustiere für Kinder sehr, sehr viel machen, ja, und viel begleiten, ja.
Wahnsinn, so beeindruckend, was so ein kleiner Mensch irgendwie ertragen kann dann irgendwie auch, ne? Also das ist schon, ja, das ist wirklich beeindruckend. Wie bist du dann, als du hast dann gesagt, du hast dann während des Abis oder nach dem Abi hast du in einem Fitnessstudio gearbeitet, da hast du dann angefangen mit dem Spinning, dann hast du angefangen mit dem Fahrradfahren. Und du hast gesagt, dass das Fahrradfahren dir irgendwie auch dieses neue Selbstvertrauen gegeben hat. Also, dass du irgendwie so das Gefühl hattest, ich kann was. Hattest du in der Zeit auch einen Coach? Hattest du jemanden, der dich auch mental begleitet hat? Oder hast du am Anfang erstmal einfach, oder als du dann sozusagen wirklich gesagt hast, okay, ich fahre jetzt Rennen, hast du da jemanden, der dich auch mental begleitet hat?
Also tatsächlich richtiges Mental später in meiner Karriere gemacht, als ich Probleme im Team hatte mit meinem damaligen Bundestrainer. Da war ich aber schon so, das muss ich überlegen, 4 Jahre Profi. Also war ich schon seit 4 Jahren im deutschen Team. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich kurz davor war, aufzugeben, also alles hinzuschmeißen, weil einfach die Situation mit dem Bundestrainer sehr verfahren war. Ich war jetzt nicht auf der Lovely List von ihm und da sind auch viele so Mobbing-Sachen vorgefallen. Und das war sehr ungut. Und da habe ich gemerkt, ich komme da nicht raus. Also ich war da in einer ziemlich negativen Spirale. Es gab für mich nur noch Schwarz-Weiß. War dann auch sehr viel Opfer, muss ich auch im Nachhinein eingestehen. Und da habe ich dann unbedingt eine mentale Trainerin gebraucht, um aus dieser Situation rauszukommen. Davor tatsächlich habe ich einfach das gemacht, was ich geliebt habe, habe dann irgendwann einen Coach gehabt, der mir Trainingspläne geschrieben hat und so weiter und ist mit mir den Weg gegangen. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, was mir viel geholfen hat, ich habe nach meiner Abiturzeit, habe ich nicht studiert, sondern erst meine Lehre gemacht, habe Veranstaltungskauffrau gelernt und habe in einer Agentur gearbeitet, die Teamtraining und Incentives gemacht hat. Und habe auch selber eine erlebnispädagogische Zusatzqualifikation, habe da viel dazugelernt, viel reflektiert, musste auch zum Beispiel als Einstieg, um da anzufangen, über einen Hochseilpark laufen, wo man sehr viel Selbsterfahrung macht. Und ich dachte am Anfang, super, ich habe die tolle Ausrede, ich habe ja eine Prothese. Und dann sagte der Chef damals zu mir, also mein zukünftiger Chef zu der Zeit, es ist kein Problem, auch mit Prothese kann man im Hochseilpark. Und ich dachte mir, super, scheiße, das ist keine Ausrede mehr. Und dann stehst du das erste Mal auf 10 Meter oben auf solchen Plattformen und du weißt überhaupt nicht, wie du von der einen Plattform zu der anderen über dieses Seil wandern sollst und hast einfach nur Panik. Aber das Problem ist nicht die Prothese, die du hast, sondern dein Problem ist dein Kopf. Und da habe ich, glaube ich, so viel dazugelernt und auch mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein aufgebaut und hatte wirklich auch einen ganz tollen Chef und später eine sehr, sehr tolle Kollegin, die jetzt eine meiner besten Freundinnen ist, die auch da meine Abteilungsleiterin war, die mich extrem gefördert hat und die mir tatsächlich sehr früh vorgelebt hat, dass man vieles erreichen oder eigentlich alles erreichen kann, wenn man sich einfach nur selber keine Grenzen setzt. Und das, glaube ich, war das so indirekt mein Mentaltraining, weil ich mich natürlich mit so vielen Sachen in der Richtung schon beschäftigt habe.
Total schön. Du hast vorhin auch gesagt, dass sozusagen in dieser Phase mit dem, wo du quasi diese Herausforderung hattest mit deinem Trainer, dass du dich selber auch zum Teil als Opfer wahrgenommen hast. Wie würdest du sagen, bist du aus diesem Opfermodus rausgekommen und was steht für dich auf der anderen Seite von diesem Opfermodus?
Also ich musste damals mir definitiv Hilfe holen, weil ich brauchte jemanden, der mich reflektiert. Mein Problem war, für mich gab es nur noch Schwarz-Weiß. Also der Bundestrainer hat sicherlich viele Sachen gemacht, die nicht ideal waren und für das Team nicht super. Und ich bin da eine blöde Rolle reingerutscht, das muss man ein bisschen verstehen. Ich war oder bin es immer noch aktive Sprecherin. Und habe natürlich die Problematiken, die im Team waren, was nicht so funktioniert hat, immer beim Bundestrainer adressiert. Und habe halt immer die negativen Punkte adressiert. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man immer nur sich an jemanden wendet und immer nur die negativen Sachen adressiert, hat er irgendwann verständlicherweise auch keine Lust mehr auf dich. So ist es dann auch geworden. Und unser Verhältnis war sehr, sehr schwierig. Also der konnte das nicht trennen mit meiner Position als aktive Sprecherin, sondern dieses Verhältnis von uns persönlich wurde da auch sehr negativ und ist dann irgendwann in Mobbing geraten. Und für mich gab es dann immer nur noch Schwarz-Weiß. Also es gab die guten Schafe, die das verändern wollten und es gut machen wollten. Es gab den bösen Bundestrainer und die auf seiner Seite sind. Und es gab eben für mich kein Grau mehr. Und es hat so viel Raum angenommen. Also ich habe das eine ist ja der Raum, den du eh hast, wenn du dich mit ihnen beschäftigen musst, mit ihnen unterwegs bist, als Team, als Nationalmannschaft. Aber wenn ich privat war und eigentlich mal hätte einen Punkt setzen können und mal hätte aufhören können, habe ich dem so viel Platz gegeben und ich habe mich 24 Stunden auch mit meinem Partner damals nur über dieses Thema unterhalten. Und das hat so viel Raum eingenommen und es hat dann immer noch dazu geführt, dass ich natürlich auch nicht mehr so gut geliefert habe, nicht mehr so gute Leistung gebracht habe und ich eigentlich dann auch gesagt habe, ich musste zu der Zeit auch noch Teilzeit arbeiten, um das alles zu finanzieren. Also es ist wirklich jeder Urlaubstag, jedes freie Wochenende ist dem Leistungssport zugeflossen, um das alles so zu schaffen.
Du konntest gar nicht davon leben, du hast sozusagen Leistungssport gemacht. Und muss es zusätzlich
Teilzeit arbeiten. Also ich habe zu der Zeit 150 Euro Sporthilfe bekommen, obwohl ich Weltmeisterin war. Und ja, also davon kann man nicht leben. Und somit musste man halt immer schauen, wie man das Ganze finanziert. Es war sozusagen am Anfang ein sehr teures Hobby, was ich da mir finanziert habe. Und da war ich dann kurz davor hinzuschmeißen. Und dann kam aber eine Person, die mir gesagt hat, Denise, du liebst doch Radfahren. Willst du das hinschmeißen? Und dann habe ich eigentlich, und das war ein ganz entscheidender Satz, und dem bin ich heute noch sehr dankbar, weil ich mir gedacht habe, okay, was passiert jetzt, wenn ich jetzt hinschmeiße? Dann gehe ich in meinen Job und arbeite und auch da werde ich irgendwann einen Punkt haben, wo du einen Chef, einen Vorgesetzten, einen Kollegen hast, den du nicht leiden kannst oder der eine andere Ansicht hat als du. Also du wirst immer wieder so einen Moment verspüren. Willst du dann auch wieder hinschmeißen? Ja. Und der Grundsatz, dass ich ja immer noch Radfahren geliebt habe, war ja da. Also es ist ja diese Grundmotivation, dass ich das liebe, was ich mache, war ja immer noch da. Es war einfach nur das Setting hat nicht gepasst. Und ich dachte, ja, dann kannst du jedes Mal hinschmeißen und dann wirst du immer nicht weiterkommen, weil du immer an einem Punkt hinschmeißt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss was ändern. Ich glaube, ich muss auch mich ändern. Und dann habe ich mir Hilfe genommen und ich glaube, diese professionelle Mentaltrainerin zu haben und dann da zu arbeiten und mal eine Vogelperspektive zu kommen und auch mal reflektiert zu bekommen, wie hast du denn zum Beispiel kommuniziert? Und dann habe ich auch gelernt, zum Beispiel, klar konnte der mich irgendwann nicht mehr leiden, wenn ich nur immer die negativen Punkte bringe und nichts Positives, dann hast du irgendwann natürlich keine Lust mehr auf den. Ja? Also es waren auch viele Dinge für mich nachvollziehbar. Ich habe dann einfach auch versucht, mal ganz ehrlich zu reflektieren und mal die Perspektive zu wechseln, mal seine einzunehmen, mal zu überlegen, okay, was ist denn dein Blickwinkel, was ist denn da passiert? Und das hat mir sehr geholfen und wir haben tatsächlich es dadurch auch geschafft, eine Ebene zu finden, wo wir, sage ich mal, miteinander kommunizieren konnten. Also wir haben uns dann offen ausgesprochen. Jeder hat dann auch mal ehrlich gesagt, dass da vielleicht auch Sachen gelaufen sind, die nicht okay waren. Also auch er, aber genauso ich. Und dann haben wir uns am Anfang förmlich die Hände gereicht. Das war sehr förmlich. Ne? Das hatte nichts mit, man umarmt sich und alles ist wieder gut. Aber es war so eine förmliche Ebene, die man gefunden hat. Und auf der haben wir dann angefangen zu arbeiten. Und das hat sich über die Jahre dann wirklich gut entwickelt. Also man würde jetzt nicht gemeinsam in den Urlaub fahren, aber es war zumindest so, dass man miteinander arbeiten konnte. Und das hat mich sehr reifen lassen. Und ich muss im Nachhinein sagen, dass ich schon sehr Opfer war. Also ich habe mich da in so eine Panade von Selbstmitleid und die sind gemein und die sind unfair. Und da sind auch viele unfaire Sachen auch gelaufen, sicherlich. Aber ich habe mir dann schon ganz gerne auch die Panade reingelegt und gesagt, die sind alle gemein, die sind alle fies hier. Und anstatt mich an der eigenen Nase zu packen, um mal zu überlegen, was ich denn beitragen kann, was ich denn ändern kann, ob ich mal einen Schritt zugehen kann. Und ich glaube, im Nachhinein war das ein Riesen-Learning für mein, also auch für meine weitere Karriere. Und bis heute ist es für mich so ein Beispiel, wenn ich wieder so eine Situation habe, um zu sagen, okay, stopp, musst du mal gerade zwei Schritte zurückgehen und musst du eigentlich mal überlegen, wie kannst du es machen oder musst du vielleicht Abstand nehmen, aber einfach die Dinge zu reflektieren und diese Opferrolle nicht zu sehr anzunehmen.
Ich finde es so spannend, weil wir kennen ja alle so Momente, entweder bei uns selbst oder auch bei, allein fünf Menschen fallen mir gerade ein, die in so einer Situation sind, wo sie sagen, alle anderen sind irgendwie gemein und so weiter und so fort und sich selber in diese Opferrolle bringen. Und ich kann es auch nachfühlen, wie schwierig es dann manchmal ist, da rauszugehen und selber den ersten Schritt zu machen und auf jemandem zuzugehen und zu gucken, okay, was kann ich denn dazu beitragen, die Situation zu verbessern? Und ich finde es so schön, an deiner Geschichte zu sehen, wie du dadurch alles transformiert hast und wie du dadurch ja alles gewonnen hast. Du kannst weitermachen, was du liebst. Du hast ein besseres Verhältnis zum Trainer. Du bist selber so sehr dadurch gewachsen und du hast diese Vogelperspektive eingenommen und für dich einfach auch erkannt, du bist kein Opfer, sondern du erschaffst ja jede Situation auch in Kommunikation mit. Also, ja.
Ja, und ich glaube auch, dieses Mal in andere Rollen schlüpfen hilft dann extrem. Also wenn man zum Beispiel selber ja ganz anders agieren würde oder ticken würde, hilft es oft einfach mal diese Perspektive zu wechseln, um zu verstehen, warum, was ist seine Intention, warum macht jemand sowas oder warum wird er jetzt aus meiner Sicht unfair. Und wenn man versteht, was der Beweggrund dahinter ist, hat mir das auch oft geholfen, zum Beispiel auch mit unfairen Dingen oder Verhaltensweisen oder auch, na, wenn man so schön sagt, wenn man sich umdreht und dann kriegt man das Messer in den Rücken rein, das besser zu verstehen und dann aber auch nicht mehr verletzt zu sein. Also ich glaube, wir Frauen sind schon sehr von so einem Verhalten schnell verletzt und uns beschäftigt es viel zu lange und nimmt uns ein. Und mir hat das immer geholfen, um einfach auch dann zu sagen, okay, ich verstehe, warum er das macht. Also ich habe verstanden, was seine Beweggründe sind oder meine es zu verstehen. Und dann kann ich auch Abstand davon nehmen. Dann kann ich diese Distanz aufbauen, dass ich dann einfach weiß, okay, das passiert aus dem und dem Grund. Und ich muss das nicht nur in mir immer persönlich nehmen, sondern ich kann dann auch einen gewissen, sage ich mal, gesunden Abstand zu einer Sache gewinnen.
Ja, dieses nicht, die Dinge nicht so persönlich zu nehmen, hilft unglaublich, um dann überhaupt auch in die Lösung zu kommen, ne? Weil in dem Moment, wenn wir verletzt sind, denken wir ja auch immer, wir müssen uns jetzt verteidigen und dann wird's ja meistens nur noch schlimmer. Ja. Toll, danke fürs Teilen und danke da auch fürs Mitnehmen in diese Erfahrung. Du hast auch ein ganz tolles Buch geschrieben, wo es darum geht, vom Glück Pech zu haben, was ich einen mega coolen Titel finde, weil auch das ist ja irgendwie so, ne, dass wir wollen kein Pech haben, aber für dich, oder würdest du sagen, dieser Unfall, den du als Zweijährige hattest, oder ich frage anders, wenn du nochmal an diesen Tag gehen könntest, wo du 2 Jahre alt bist, kurz bevor der Unfall passiert, würdest du, wenn du es ändern könntest, würdest du dir wünschen, dass der Unfall nicht passieren würde? Oder würdest du sagen, mit all der Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast, dass dieser Unfall nochmal, dass es okay ist, dass dieser Unfall passiert ist?
Also für mich selbst würde ich es in jedem Fall sagen, weil der Unfall hat mich mit all seinen Höhen und Tiefen und was danach daraus gefolgt ist, unweigerlich, zu der Person gemacht, die heute hier jetzt in dem Fall sitzt. Und das hat mich auch zu der Person reifen lassen. Also das ist ja so, man bekommt ja seine Aufgaben im Leben und jeden Päckchen, das man nochmal mehr hat, wächst man oder hat man die Chance zu wachsen. Mhm. Ne? Der eine schafft es, der andere schafft es vielleicht eben auch nicht. Und wenn du mich aber fragst, aus der Perspektive meines direkten Umfeldes, wie meiner Eltern oder meiner Mutter, dann würde ich sagen, nein, und würde ihr gerne diesen Weg abnehmen, weil das natürlich, also das ist für mich viel schlimmer, was das im Umkehrschluss für meine Mutter bedeutet hat, für meine Eltern, für meinen Vater, diesen Weg mit mir als Kind zu gehen, wie viel das für sie bedeutet hat, meine Mama, die mit beim Unfall dabei war. Und da wäre ich nicht so egoistisch und zu sagen, ja toll, das hat jetzt, ne, das hat mich zu der Person gemacht, sondern ihr würde ich das gerne wegnehmen, weil das war für sie nicht einfach. Es ist unglaublich beeindruckend zu sehen, wie sie damit umgegangen ist, was für eine starke Mama sie war, was sie auch mir mitgegeben hat, dass sie auch die Stärke gehabt hat, eben nicht zu sagen, oh, mein armes kleines Kind, sondern dass sie so stark war nach vorne, vor mir, und mich zu der starken Persönlichkeit erzogen hat. Aber ihr würde ich das gerne abnehmen. Aber für mich persönlich würde ich sagen, auch wenn es nicht immer einfach ist und ich auch bis heute mal Momente habe, wo ich sage, oh, na, also ich würde das Ding gerade gerne in die Ecke werfen, wenn du gerade eine Entzündung hast am Stumpf oder es halt mal nicht so läuft, ja. Das ist nicht immer einfach. Ich habe ja eine Behinderung, dann hast du oft auf Schmerzen und oder wenn du zu lang zu Fuß unterwegs warst, dann geht dann einfach mal ein paar Tage, ist vielleicht auch nicht so gut, ja.
Und in deinem Buch Vom Glück Pech zu haben, geht es ja auch um Resilienz und wie wir quasi mit diesen enormen Schicksalsschlägen auch umgehen können. Und du hast so unterschiedliche Sätze, so Resilienzsätze könnte man sagen oder Glaubenssätze vielleicht auch. Was würdest du sagen für jemanden, der vielleicht selber gerade in so einem Schicksalsschlag steckt oder in so einer Opferrolle steckt? Was kann jemandem helfen? Was sind vielleicht so die ersten drei Schritte oder so die wichtigsten Resilienz-Tipps, die du vielleicht auch für jemanden hast, dem es gerade vielleicht ähnlich geht?
Also ich denke, in jedem Fall ist der allererste und wichtigste Schritt, Akzeptanz zu schaffen. Also Akzeptanz dafür, was passiert ist, also wenn es ein Schicksalsschlag ist, dass man das annimmt, dass man auch, wenn man eine Vorher-Nachher-Situation da hat, loslassen kann. Also man muss natürlich auch den Moment haben, wo es wehtut, wo man, ne, wo man das rausweinen darf, wo man auch mal das Gefühl haben darf, die Welt ist ungerecht. Das muss sein. Das gehört ja dazu, zu diesem Prozess. Und dann muss aber der Moment kommen, wo ich sage, okay, ich akzeptiere das. Ich nehme die Situation, die neue Situation so an und ich lasse los. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, um Frieden zu schließen und um tatsächlich den Weg nach vorne zu finden und dann auch aus dieser Situation rauszukommen, aus dieser gefühlten Sackgasse oder wo man kein Licht sieht. Und wenn man das wirklich geschafft, also wenn man wirklich das verinnerlicht hat, dass es jetzt eben ein neues, anderes Kapitel mit anderen Variablen beginnt, dann hat man nämlich auch wirklich die Chance, wenn man dieses Loslassen, dieses Akzeptieren wirklich verinnerlicht hat und wirklich lebt. Und das ist leicht gesagt, aber das braucht seine Zeit, bis man es wirklich verinnerlicht hat. Dann kann man anfangen, loszulassen und Chancen wieder zu sehen. Und dann kann man wieder die Möglichkeiten sehen. Also was kann ich denn alles noch? Was geht denn noch alles? Wie kann ich mein Leben jetzt gestalten? Was sind denn meine Möglichkeiten? Was sind meine Chancen? Wie kann ich meinen Weg gehen? Oder vielleicht ist der Schicksalsschlag da, mir Dinge aufzuzeigen, die ich ändern muss, dass ich jetzt ein bisschen anders gehe. Vielleicht ist es dafür da, wenn es zum Beispiel auch ein Verlust eines Menschen ist. Das ist ja auch sehr, sehr schwer, vielleicht zu sagen, okay, aber vielleicht möchte ich auch deswegen mein Leben jetzt nochmal ein bisschen anders ausrichten, aus dieser Erfahrung heraus. Und dann kann man anfangen, wieder Chancen zu sehen. Und dann kann man aus diesem, die Welt ist gemein zu mir, weil wenn man einen Schicksalsschlag hat, dann kann man ja nichts dafür. Ja, also ne, man, es ist ja dann auch nicht selbstverschuldet, dass man da oft reingerät, sondern es passieren Dinge von außen, für die kann man nichts. Und man hat das Gefühl der Ohnmacht und man wird natürlich auch sauer. Warum passiert mir das? Warum bin ich es, die jetzt damit leben muss? Und das ist aber der falsche Weg. Dieses Wütendsein, dieses anstatt dessen zu sagen, okay, das ist jetzt meine Aufgabe und ich finde, mein Weg ist die viel stärkere Weg, um dann wieder aus dieser Opferrolle rauszukommen und seinen Weg zu gehen und diese Verantwortung zu übernehmen über das Leben. Weil ja, es gibt sehr, sehr schwere Schicksalsschläge. Es gibt, der eine hat ganz große Päckchen, der andere hat mittlere Päckchen. Aber da bin ich auch mal ganz vorsichtig, weil wir wissen nie, was hinter der Kulisse ist. Ne? Also da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Man meint ja immer, bei denen läuft alles toll. Mhm. bis man jeden mal wirklich richtig gut kennt und dann weiß man, dass jeder seine Päckchen trägt. Und dann kann man anfangen, seinen Weg zu gehen und dann braucht man Ziele, um eben durch die schlechten Phasen durchzukommen. Man braucht den Antrieb und dann kann man seinen Weg gehen. Also diese drei Sachen zu sagen, akzeptieren, loslassen, dann die Chancen zu sehen, die man wieder hat, diese Selbstwirksamkeit, also wieder aus der Opferrolle rauszukommen, wieder für sein Leben Verantwortung zu übernehmen und dann als drittes diese Ziele zu haben, also zu wissen, wo möchte ich hin, dass man so ein Licht hat, gerade wenn es eben dunkel ist, wenn man das Gefühl hat, man ist in der Sackgasse, es ist da gerade wenig Licht um einen rum, dann braucht man diese Ziele, weil die sind dann wirklich diese Pfeiler, die einen den Antrieb geben, um das zu machen. Das ist im Leistungssport so, aber das ist auch privat so, wenn es einem nicht gut geht.
Danke fürs Teilen. Superschön. Gibt es ein Ziel, was du gerade hast, was du noch nicht erreicht hast, wo du gerade vielleicht hinarbeitest oder was für dich so ein Licht ist?
Total. Also man muss ganz, ganz viele Ziele im Leben haben, weil sonst würde ich sagen, salopp wird es langweilig. Also der schönste Schlüssel mit im Leben ist, so viele Ziele zu haben. Salopp gesagt, dass man gar nicht unbedingt alle erreichen kann, aber dass man immer weiß, wo es weitergeht. Also ne, auch ganz wichtig, dass man neben dem Leistungssport noch Ziele hat, ja. Weil Leistungssport, also Radfahren wird immer meine Seele sein, ja. Also ich werde immer weiterfahren. Aber ich sage jetzt mal, Leistungssport ist auch endlich. Und dafür ist es wichtig, dass man dann auch weiß, oh, ich möchte dann vielleicht das machen oder das machen. Und vielleicht sage ich sogar irgendwann, jetzt kommt das neue Kapitel und ich möchte noch so viele andere Sachen machen und da Leistungssport gibt mir vielleicht gar nicht die Zeit und den Raum, die anderen Dinge umzusetzen. Da gibt es tatsächlich bei mir noch ganz viele Sachen, die ich machen möchte und die in meinem Kopf rumschwirren und wo ich, glaube ich, eher zu viele Sachen im Kopf habe als zu wenig. Und das ist auch gut so. Ich glaube, es ist schön, es ist gut so, dass es ist, um auch nicht in so ein Loch zu fallen. Also wir Leistungssportler haben ja schon auch das Problem. Leistungssport ist schon auch, ich sag jetzt mal, bewusst Droge, ne? Also es gibt einem ja viel, aber man ist schon auch süchtig danach. Und umso wichtiger ist es zu wissen, was möchte ich denn noch erreichen im Leben, um dann nicht dieses Loch zu haben.
Wenn du bist Weltmeisterin, das heißt, du hast ja eine unglaubliche mentale Stärke und Ausrichtung. Und vor einem Wettkampf, gibt es etwas, wie du dich vorbereitest? Gibt es etwas, wie du dich eintunst, auch vor allen Dingen mental, emotional, um einfach auch diese unglaubliche Leistung dann erbringen zu können?
Ja, also der ganze Weg zu einem Wettkampf ist ja, hat ja seine Schritte. Also das fängt an dabei, dass du einen Trainingsplan hast und das genau trainierst, wo du abliefern möchtest. Also es ist jetzt ganz banal, wo ich anfange, aber auch das ist wichtig zu verstehen. Wir gehen ja nicht an die Startlinie und machen dann zum allerersten Mal das, was wir da machen möchten, sondern wir bereiten uns über einen ganz, ganz langen Plan vor. Und das finde ich wichtig, dass man das versteht. Man baut ja ein Vertrauen zu seinem Körper auf, zu wissen, was kann ich. Und dem verfolgt man einen Plan. Und damit, und das war für mich ganz, ganz wichtig, ich habe immer als junge Sportlerin gedacht, ich muss an Tag X etwas Unmögliches schaffen, was mir sonst nie möglich ist. Und da mystifiziert man das ja so, diese wahnsinnige Leistung, die man da bringen muss. Wenn man aber sagt, und man bricht das ein bisschen runter, ich arbeite dafür jeden Tag und setze jedes Puzzlestückchen zusammen und am Ende gibt es eben diese mega Weltmeisterleistung, dann ist es für den Kopf schon mal viel einfacher, weil man sagt, okay, ich habe mich ja darauf bestens vorbereitet und jeden Tag mir alles Mögliche getan, um am Tag X in meiner besten, sage ich mal, körperlichen Konstitution dazustehen. Das ist das eine, also dieses Körperliche, dass man den Körper perfekt darauf vorbereitet hat, was dann kommt. So, und dann kommt dieses Mentale. Und da ist es halt gut, das runterzubrechen. Also zu sagen, wie ich gerade gesagt habe, ich habe alle Bausteine erfüllt, ich habe das mir Mögliche getan. Und was für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig ist, zu sagen, ich möchte mich selbst beeindrucken. Es geht nicht um die anderen, sondern ich möchte, dass mir die mir beste Leistung, körperliche Leistung, heute an dem Tag bringen. Also ich möchte mich beeindrucken. Das hat mir sehr, sehr viel Angst genommen, weil wenn man immer versucht, alle anderen glücklich zu machen, also natürlich will man das irgendwo auch, aber das ist sehr, sehr viel Angst, um einfach zu sagen, ich möchte mich beeindrucken. bei sich zu bleiben. Ich habe zum Beispiel als junge Sportlerin ganz lange den Fehler gemacht und habe allen anderen zugeschaut beim Aufwärmen und habe beobachtet, was die fahren und wie schnell fahren die denn jetzt und in der Quali. Und danach kam ich ja dann dran irgendwann. Oder ist die jetzt schon wieder vom Fahrrad runter? Jetzt ist sie wieder drauf und habe mich gar nicht mehr auf mich konzentriert. Ich habe mich gar nicht mehr auf mein eigenes Warmfahrprogramm konzentriert. Ich war so beschäftigt mit allen anderen, die zu beobachten, anstatt zu sagen, ich konzentriere mich auf mich. Ich mache, stehe zu dem Plan, den ich mit meinem Trainer habe, was wir ausprobiert haben, was funktioniert und gehe genau den Weg. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges im Leistungssport, bei sich zu sein. Natürlich auch im Nachhinein mal zu reflektieren. Vielleicht kann man da was besser machen. Das hat mal nicht so gut funktioniert, das hat gut funktioniert. Aber dann wirklich an einem Wettkampftag bei sich zu sein, ist ganz, ganz entscheidend und sich auch abzuschotten. Also keine Störfaktoren mehr zuzulassen, seinen eigenen Film zu haben, einen genauen Ablauf zu haben, finde ich extrem wichtig. Also einer Basis, die man vertraut. Also du als Leistungssportlerin wachst du morgens auf und ab dem Moment, wo der Wecker klingelt, ist eigentlich alles durchgeplant. Also da passiert eigentlich nichts Unvorhergesehenes. Das fängt mit an, wie viel man trinkt, gleich wenn man aufsteht, was man isst, was man einpackt, was man um wie viel Uhr wo ist, wann aufsteht, wann ist, wann in den Teambus einsteigt, unsere Wettkampfstätte zu fahren. Da ist alles durchgeplant. Und genau diese Routinen, dieses perfekt geplante, gibt einem auch dem Vertrauen, dass genau alles funktioniert. Also das, finde ich, gehört da auch dazu, zu dem ganzen System, um dann Bestleistungen zu bringen.
Super spannend. Visualisierst du eine Fahrt vorher? Also siehst du dich vor in deinem inneren Auge, wie du fährst oder wie du gewinnst? Oder
Das Gewinne nicht, aber ich glaube, da bin ich zu bescheiden. Ich bin immer so, erst wenn du es hast, dann gewinnst es. Weil ich da immer so ein bisschen bin, so hoch und komm vor dem Fall. Aber was ich schon visualisiere, ist mir auch zum Beispiel in der Aufwärmphase den Start, also wie der Countdown ist, zum Beispiel auf der Bahn, kommt es ja wirklich auf jede Sekunde. Und wie ich dann auch in der Maschine bin, also diesen Ablauf von 5, 4, 3, 2, 1 und dann aus der Maschine raus, den gehe ich dann auch nochmal für mich durch. Da habe ich sozusagen auch nochmal genau den Piepton und konditioniere das tatsächlich. Und dann bin ich schon auch zum Beispiel mit meiner Mentaltrainerin eine Zeit lang auch durch die Phasen des Rennens gegangen. Also wenn du schwere Phasen hast, mit was arbeitest, was nimmst du dir dann als Ziel, was motiviert dich, zu wissen, also zum Beispiel hilft es mir extrem zu sagen, wenn man hat meistens so, also am Anfang ist die Motivation hoch, am Ende und in der Mitte hast du so einen Gap. Ja, da siehst du nicht irgendwie so das Ende des Rennens und es tut einfach nur weh. Ja, es ist ja nicht angenehm, was man da macht. Und da hilft es zum Beispiel zu sagen, genau zu wissen, jetzt in dem Moment gewinnst du das Rennen. Es zu stückeln, also dir Milestones zu setzen. Also das sind ja genau die Phasen, wo du eigentlich ein Rennen gewinnst oder verlierst. Milestones zu setzen, also das gar nicht als großes Ganze ist. Zum Beispiel schaffe ich es auf der Bahn nicht, 12 Runden zu zählen. Ich zähle immer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also ich stücke mir das in 3 Teile. Und der erste Teil, die ersten 4 sind easy. Und dann mache ich es mir einfacher, weil ich würde dann irgendwann zwischen 6er, 7er, 8er, das hört sich total lustig an, das ist ja gar nicht viel Zeit, aber sinke ich im Selbstmitleid. So. Und dadurch, dass ich aber 1, 2, 3, 4 mache, stücke ich mir das runter, also dann ziehe ich mich da durch und dann sind es ja wieder die letzten 4, also die letzten 3, das ist wieder greifbar. Und somit kannst du eben dir durch so Zwischenziele das dann setzen und dir dann halt auch genau einen Plan setzen, was du dann machen musst, also was du dann halten musst, ja. Und das hilft dann, also dieses Visualisieren, auch das Ziel zu sehen zum Beispiel, das ist ganz gut. Ich gehe zum Beispiel auch immer visuell vor einem Wettkampf die Wettkampfstrecke durch. Also wenn ich zum Beispiel auf der Straße bin, wo ist eine Kurve, muss ich geradeaus fahren, muss ich links fahren, muss ich rechts fahren, schreibe mir das bei sehr technisch anspruchsvollen Strecken sogar auf und gehe das auch nochmal vor einem Wettkampf durch.
Super schön. Und auch so cool, weil das kann man ja auf alles übertragen. Ne? Also das kann man ja auch auf normale Ziele übertragen, sich auf das aufzuteilen. Und ich fand das so spannend, dass du gesagt hast, gerade in der Mitte, das ist, wo sich entscheidet, ob du gewinnst oder verlierst, weil man da ja eigentlich denkt, jetzt bin ich gerade in der Mitte so ungefähr und brauche eigentlich eine Pause. Aber das ist eigentlich genau die Phase, wo wir den höchsten Fokus brauchen, um da optimal durchzukommen. Ja, finde ich super spannend. Danke fürs Teilen. Es gibt eine Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz, ganz langes, super erfülltes Leben. Du bist ganz alt, bist noch ganz oft Weltmeisterin und hast wirklich eine fantastische Zeit. Und hast auch noch all die anderen Ziele, die du hast, verwirklicht. Und irgendwann kommt der letzte Tag deines Lebens und ich will zu dir kommen und würde sagen, Denise, es tut mir super leid, aber es wurde alles gelöscht. Die Bücher, die du vielleicht noch geschrieben hast, alles, was du gemacht hast, ist es einfach nicht mehr da. Und ich würde zu dir sagen, ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und wenn alles weg wäre, was du jemals auch in Interviews gesagt hast, welche drei Weisheiten würdest du auf dieses weiße Blatt Papier schreiben, wenn das alles wäre, was von dir da bleiben würde, an Gedanken, von denen du dir wünschen würdest, dass wir Menschen danach leben?
Also ich glaube, ich würde sagen, also ich glaube, ich würde es gar nicht als so schlimm empfinden, weil diese Erinnerungen ja in meinem Herzen sind. Also ich bin zum Beispiel auch mit Medaillen sehr pfleglich, die liegen in der Schublade. Ja, nicht, weil sie mir nichts bedeuten, sondern weil dieser Moment so toll ist, wo das passiert und nicht diese Medaille selbst, sondern ne, also ich, diese Momente leben in mir, wo ich das geschafft habe und nicht, dass ich jetzt denen die Medaille zeigen kann. Ich glaube, einmal, was ich gerne niederschreiben war, will als Resümee für mein Leben, erstmal für mich persönlich, und nicht für andere. Wenn ich dahin schreiben kann, schön war es über mein Leben, dann glaube ich, habe ich viel geschafft. Dann habe ich ein tolles Leben gehabt. Und da geht es gar nicht um die ganzen Titel, die ich gehabt habe in meinem Leben, weil ein Weltmeistertitel per se macht nicht glücklich zwingend. Auch wichtig. Dann würde ich gerne draufschreiben wollen, können, dass es mir gelungen ist, Menschen zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre eigenen Grenzen im Kopf verloren zu haben, also sich dem drüber hinwegzusetzen, sich kleiner zu machen und wirklich ihr Potenzial ausgeschöpft zu haben und ihr Leben gelebt zu haben und nicht das Leben eines anderen Menschen, sondern wirklich das, was sie wirklich wollten. Ich glaube, das wäre schön. Und dann habe ich noch einen dritten, hast du gesagt?
Ja.
einen dritten würde ich mitgeben, dass das Leben schön ist, auch wenn es nicht immer einfach ist.
Danke dir. Super schön. Denise, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr inspirierende, kraftvolle, mutmachende Gespräch. Ich bin sehr inspiriert von dir und von vor all dem, was du erschaffen hast, aber auch einfach wirklich deine innere Haltung, dass du so, im Englischen sagt man immer so humble bist, also wirklich so, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Aber ja, einfach, du bist ein wundervoller Mensch, inside out. Und ich wünsche dir einfach für alles, was noch vor dir liegt, so viel Freude, Spaß und dass du wirklich am letzten Tag einfach sagen kannst, schön war's. Also vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Für das schöne Gespräch.
Danke, Laura.
Ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest und dich jetzt ja wirklich ganz aufgeladen fühlst, inspiriert fühlst. Und falls du vielleicht manchmal auch das Gefühl hast, dass du irgendwie ein Opfer der äußeren Umstände bist, dass du dich daran erinnerst, dass es so viel gibt, was du vom Innen heraus verändern kannst. Und ja, natürlich fühlt sich das Leben oft schwierig und unfair an, aber in dem Moment, wenn wir dem Leben wieder mit offenem Arm begegnen und an uns selber glauben, dann passieren einfach Wunder. Und ich freue mich, wenn du bei Instagram @LauraMarlinaSeiler unter dem Post von heute deine Gedanken dalässt. Wir verlosen übrigens unter allen immer, die unter den Post schreiben mit dem Hashtag Happy Holy and Confident, ein Happy Holy and Confident Notizbuch. Das heißt, wenn du da gerne gewinnen möchtest und dich gerne natürlich auch austauschen möchtest, dann lass mir deine Kommentare da. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und im Higher Self Home, in meinem monatlichen Mitgliederbereich, starten wir im Januar jetzt in diesem Jahr mit dem Thema Mut und Motivation, auch um die eigenen Ziele umzusetzen und das zu erschaffen, was du gerne erschaffen möchtest. Das heißt, wenn du da gerne Unterstützung möchtest, dann komm gerne vorbei ins Higher Self Home. Das ist wirklich ein wunderschöner Mitgliederbereich, wo es immer Live-Sessions mit mir gibt, Coaching-Sessions, Q&A-Sessions, wo wir eine Special-Guest-Session immer haben, wo du mittlerweile Yoga mit dabei hast, immer passend auch zum Fokusthema, das Workbook hast, eine Meditation von mir hast. Ich glaube, mittlerweile sind es über 50 Meditationen in der Mediathek, die du nutzen kannst. Also da ist so viel da für deinen eigenen spirituellen Weg. Den Link dazu findest du in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen, inspirierten, kraftvollen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.